Am 12. April des Jahres 1961 haben Anna Tachtarowa und ihre sechsjährige Enkelin Rita in der Nähe des Dorfes Melovka eine Begegnung mit einem Außerirdischen. Der kleine Mann läuft langsam und etwas unbeholfen auf sie zu. Er trägt einen orangefarbenen Raumanzug. Sein Kopf steckt in einem klobigen weißen Helm. Die beiden wollen schon weglaufen, da nimmt die Gestalt den Helm ab und ruft:
Ich bin ein Freund, Genossen. Ich bin ein Freund.
Anna Tachtarowa sieht ihn ungläubig an.
Kann es sein, dass Sie aus dem Kosmos kommen?
Wenige Sekunden später kommen schon die Raumfahrttechniker angerannt, um den Mann zu begrüßen, der als erster in den Weltraum geflogen war. Juri Alexejewitsch Gagarin.
Hier spricht Moskau. Hier spricht Moskau. Auf allen Sendern der Sowjetunion. 10.02 Uhr Moskauer Zeit. Wir übertragen eine Nachricht der Agentur TASS über den ersten Flug eines Menschen in den kosmischen Raum.
Die sowjetische Öffentlichkeit ist elektrisiert. Im sogenannten Space Race, dem prestigeträchtigen Weltraumwettstreit mit den USA, hat die UdSSR einen weiteren Sieg errungen. Nach dem ersten Satelliten, dem Sputnik, haben die Sowjets jetzt auch den ersten Menschen ins All geschossen.
Nur, wer ist dieser Major Gagarin? Zunächst weiß niemand etwas Genaueres über ihn. Das sowjetische Raumfahrtprogramm ist ja streng geheim. Nicht einmal Gagarins Vater glaubt, dass es sich bei diesem Major aus der Radiomeldung um seinen Juri handeln könnte. Schließlich denkt er, sein Sohn sei lediglich Oberstleutnant und würde nicht Raumschiffe fliegen, sondern Düsenjäger. Die russischen Journalisten sind verzweifelt. Da hat die UdSSR einen Mann im Weltraum und alles, was sie über ihn schreiben können, ist: Juri Gagarin, Major der Luftwaffe, 27 Jahre alt.
Die Familie, in der ich zur Welt gekommen bin, unterscheidet sich in keiner Weise von Millionen anderen werktätigen Familien unseres sozialistischen Heimatlandes. Meine Eltern sind schlichte russische Menschen, denen die große sozialistische Oktoberrevolution einen breiten und geraden Lebensweg erschlossen hat.
Das schreibt Gagarin einige Jahre später in seiner offiziellen Biografie. Geboren in einer Familie von einfachen Bauern und Handwerkern, eine Lehre als Metallgießer, danach Technische Hochschule. Schließlich Ausbildung als Kampfpilot. Vom Arbeiter zum Weltraumheld. Eine Lebensgeschichte wie aus dem Lehrbuch des Kommunismus.
Zufall ist das nicht. Als die Verantwortlichen in Partei und Militär den Kandidaten für den ersten Raumflug auswählen, sind am Ende noch zwei junge Männer im Rennen. Juri Gagarin und German Titov. Dass schließlich Gagarin den Flug macht, liegt wohl auch daran, dass er eher zum Helden der Arbeiterklasse taugt als der Lehrersohn Titov.
Juri Gagarin dementiert westliche Meldungen, wonach seine Familie vom besten russischen Adel sei. Es tut mir leid, meinte er, aber in meiner Familie gibt es weder einen Prinzen noch einen Grafen.
Den Wunsch zu fliegen hat Gagarin schon als Kind, während des Zweiten Weltkrieges. In der Nähe seines Dorfes müssen zwei Jagdflieger der Roten Armee von den Deutschen beschossen notlanden. Ihr Mut und ihr Einsatz imponieren dem kleinen Juri. Ab diesem Tag steht für ihn fest, er will Pilot werden.
So steht es zumindest in seiner Autobiografie. Die allerdings hat er wahrscheinlich gar nicht selbst geschrieben. Sie ist die offizielle Version seines Lebens, verfasst zu Propagandazwecken.
Eines aber ist klar, Gagarin ist von Anfang an einer der Top-Kandidaten für das russische Kosmonautenprogramm. Er ist ein begabter Pilot, gut in Mathematik und körperlich topfit, spielt Basketball und Eishockey.
Außerdem gilt Gagarin als politisch verlässlich. Und er ist mit 27 schon verheiratet und Familienvater. Nicht unwichtig für den Plan, ihn nach dem Flug als perfekten sozialistischen Helden aufzubauen.
Am 12. April 1961 werden Juri Gagarin und sein Ersatzmann German Titov, vorsorglich beide im Raumanzug, mit einem Bus zur Startrampe gefahren.
Zum Abschied wollen sich die beiden Kosmonauten umarmen. Aber die klobigen Raumanzüge machen alle Versuche zunichte. Also stoßen sie nur einmal mit den Helmen aneinander. Dann steigt Gagarin in die Raumkapsel. Sein Ersatzmann bleibt im Bus. Spätestens jetzt ist Titov klar, nicht er wird heute Geschichte schreiben.
Ich war ja nur der Ersatzmann. Für Notfälle. Aber wir wussten beide, einen Notfall würde es nicht geben. Was sollte denn jetzt noch passieren? Sollte er zwischen Bus und Startrampe plötzlich die Grippe bekommen?
Der Konstrukteur Oleg Iwanowski ist der letzte Mensch, der sich von Gagarin verabschiedet. Oben an der Einstiegsluke zur Kapsel. Er tippt Gagarin kurz an den Helm. Gagarin öffnet das Visier. Iwanowski verabschiedet sich und flüstert ihm noch einige Worte zu.
Drei Zahlen. 3, 2, 5. Der Code für die Freischaltung der manuellen Steuerung. Denn das ist das größte Geheimnis der Vostok-Mission. Obwohl Gagarin später immer als erster Weltraumpilot gefeiert wird, steuert er das Raumschiff eigentlich gar nicht selbst. Alles läuft automatisch. Die Chefs des sowjetischen Raumfahrtprogramms trauen ihrer Technik mehr als dem Menschen Gagarin. Aber mit dem Freischaltcode kann der erste Kosmonaut zumindest im Notfall die Kontrolle übernehmen.
Kurz nach 9. Es ist soweit. Einen Countdown gibt es nicht. Das ist was für Amerikaner. Die Russen drücken einfach auf Zündung. Um 9.07 Uhr Moskauer Zeit startet das Raumschiff Vostok, angetrieben von einer umgebauten Atomrakete, in den Weltraum. Nach 20 Minuten vermeldet der Kosmonaut:
Ich fühle mich gut. Der Flug verläuft ohne Probleme.
Gagarin hat die Erdatmosphäre verlassen. Aus seiner Umlaufbahn in 300 Kilometern Höhe beschreibt er seinen Blick auf die Erde. Worte, die um die Welt gehen.
Der Himmel ist dunkel und die Erde eingehüllt in eine Aureole bläulichen Lichtes. Kristallklar die Küsten Amerikas. Die Sterne über dem Raumschiff erscheinen größer als sonst. Die Kontinente fliegen mit atemberaubender Geschwindigkeit vorüber.
108 Minuten ist Gagarin im Orbit. 108 Minuten, um die Schwerelosigkeit zu spüren, püriertes Essen aus Tuben zu drücken, die berühmte Kosmonautennahrung und immer wieder die Instrumente zu kontrollieren.
Alles funktioniert gut. Wir fliegen weiter.
Genau einmal umrundet Juri Gagarin in seiner Vostok-Raumkapsel die Erde. Dann beginnt der riskanteste Teil der Mission, das Landemanöver. Bisher hatte es nur Tests mit leeren Raumkapseln gegeben oder mit Hunden, von denen nicht alle den Flug überlebt haben.
Und tatsächlich, irgendetwas stimmt nicht. Gagarin bemerkt, sein Raumschiff trudelt. Und er bemerkt auch den Grund. Die Versorgungseinheit der Raumkapsel lässt sich nicht wie geplant abtrennen, sondern schlingert von einigen Kabeln gehalten hinter der Kapsel her. Ein hochgefährlicher Moment, der noch jahrelang von den Sowjets geheim gehalten wird. Aber Gagarin hat Glück. Irgendwann reißen die Kabel. Die Flugbahn stabilisiert sich. In 7 Kilometern Höhe benutzt er zur Sicherheit den Schleudersitz und schwebt an einem Fallschirm zur Erde. Die Raumkapsel landet, ziemlich hart, 4 Kilometer weiter. In den Medien kein Wort davon.
После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета.
Nach der erfolgreichen Durchführung der vorgesehenen Untersuchungen und der Erfüllung des Flugprogramms führte das sowjetische Raumschiff Vostok am 12. April 1961 um 10.55 Uhr Moskauer Zeit die gelungene Landung in dem bestimmten Gebiet der Sowjetunion durch. Der Kosmonaut Major Gagarin teilte mit: Ich bitte der Partei und der Regierung und persönlich Nikita Sergejewitsch Chruschtschow mitzuteilen, dass die Landung normal vor sich gegangen ist. Ich fühle mich gut.
Sofort nach der Landung wird ein Schild aufgestellt, um den Ort von Gagarins Rückkehr zu markieren. Darauf steht nur: Nicht entfernen. 12.04.1961, 10.55 Uhr. Die Behörden wollen ganz sicher gehen, dass ein späteres Denkmal wirklich an der Landestelle errichtet wird.
Auch die Bauern der Umgebung erkennen die historische Bedeutung des Augenblicks sofort. Sie plündern die Weltraumkapsel, nehmen die ganze Kosmonautennahrung und ein Funkgerät mit. Jeder will ein Stück von der Wostok für sein Wohnzimmer.
Schon 2 Tage später wird Gagarin nach Moskau geflogen. Die Moskauer bereiten ihm einen begeisterten Empfang.
Und die Begeisterung ist echt. Natürlich versucht die kommunistische Führung, sich im Licht des ersten Raumfahrers zu sonnen. Aber die Massen haben nur Augen für ihren Helden.
Gagarins Eltern sind natürlich auch in Moskau. Seine Mutter weint vor Rührung. Er nimmt sie in den Arm, wischt ihre Tränen weg und sagt:
Nicht weinen, Mama. Ich mach's auch nie wieder.
Gagarin wird gefeiert wie ein Popstar. Einige Fans durchbrechen sogar die Polizeiabsperrungen auf dem Roten Platz. Alle wollen dem Helden der Sowjetunion nahe sein.
Als erstes bedankt sich Gagarin persönlich bei Staatschef Nikita Chruschtschow. Alle Augen sind auf die beiden Männer gerichtet. 2 Sieger. Der erste Kosmonaut und sein mächtiger Gönner. Chruschtschow braucht diesen Sieg. Mit seinem vergleichsweise liberalen politischen Kurs hat er sich viele Feinde gemacht. Aber der Weltraumflug Gagarins, dieser große Triumph über den Westen, macht Chruschtschow zunächst unverwundbar.
Kurze Zeit später geht Gagarin auf Welttournee. Dabei stehen nicht nur die sozialistischen Bruderstaaten auf dem Programm, sondern zum Beispiel auch England. Am letzten Tag wird Gagarin noch ganz spontan in den Buckingham-Palast eingeladen, zum Essen mit der Königin.
Der Empfang bei Ihrer Majestät stellt den Helden des Kosmos vor ein Problem. Welches Besteck benutzt man eigentlich für welchen Gang? Die Queen raunt ihm zu:
Ich bin in diesem Palast geboren worden und sogar ich komme immer noch durcheinander.
Gagarin wird zum Weltstar. Er ist so populär, dass konservative Medien vor der Verführungskraft des charmanten Majors warnen. Hier die Basler Nationalzeitung.
Es ist die Würdelosigkeit eines Teils der englischen Öffentlichkeit, die englische Presse eingeschlossen, welche einem hysterischen Gagarinismus verfallend gar nicht wahrzunehmen imstande ist, welchen Bärendienst sie der abendländischen Gesellschaft leistet und wie viel Wasser sie auf die sowjetischen Mühlen leitet.
Längst ist Gagarin kein Kosmonaut mehr. Er ist der wichtigste Botschafter der Sowjetunion. Eine Rolle, die er perfekt beherrscht, die aber zunehmend an seine Nerven zerrt. In einem Interview mit dem finnischen Staatsfernsehen fragt ihn der Reporter, wann er denn wieder in den Weltraum fliegen will. Zunächst versucht er, wie immer, die Frage charmant zu umgehen.
Wenn man mir in der näheren Zukunft solch einen Flug gewährt, dann fliege ich in den Kosmos. Aber ich möchte in dieser Sache hier kein Monopolist sein. Und ich habe viele Freunde, die Kosmonauten sind. Sie wollen alle fliegen. Man muss ihnen ja die Möglichkeit dazu geben.
Es klingt ein bisschen wie auswendig gelernt. Aber dann fügt er noch hinzu:
Wenn ich dann an der Reihe bin, wenn sie mir einen Flug gewähren, dann fliege ich. Sei es zu Mars, zu Venus oder vielleicht sogar in ein anderes Sonnensystem. Für einen Flug bin ich stets bereit. Und sobald man mir einen gewährt, fliege ich wieder.
Doch Chruschtschow denkt gar nicht daran, Gagarin wieder fliegen zu lassen. Sein erster Kosmonaut ist viel zu wertvoll. Nicht auszudenken, wenn er bei einem Unfall ums Leben käme. Die russischen Raumflüge gehen weiter, aber Gagarin bleibt am Boden.
Zurück in Russland jagt Gagarin von einer öffentlichen Veranstaltung zur nächsten. So viele Menschen schreiben an ihn, dass die Post nicht mehr mitkommt. Am Ende weisen sie ihm eine eigene Postleitzahl zu.
Jeden Abend Empfänge, Parteiveranstaltungen, öffentliche Auftritte. Gagarin wird es langsam aber sicher zu viel. Er fängt an zu trinken. Irgendwann hat er auf einmal eine Narbe im Gesicht. Sofort gibt es eine offizielle Version. Er ist beim Spielen mit seinem Töchterchen hingefallen. Tatsächlich ist er wohl auf der Flucht vor seiner Frau, betrunken von einem Balkon gesprungen. Er wollte vermutlich eine Affäre vertuschen. Kurze Ermahnung vom Politbüro. Dann geht die Gagarin-Show weiter.
1963 tourt er gemeinsam mit seiner Kosmonautenkollegin Valentina Tereshkova durch die DDR. Walter Ulbricht, Staatsratsvorsitzender der DDR, hält die Begrüßungsrede.
Kriege kündet unübersehbar von der gewaltigen Schöpferkraft und Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaft.
Eine Propagandaschlacht.
Die Stationen Suhl, Erfurt, Karl-Marx-Stadt, Landsberg, Auerbach, Wolfen, Ost-Berlin.
Die eigentlich wenig glamouröse 60er-Jahre DDR wird zu einem wahren Kosmos-Freizeitpark herausgeputzt. Wo auch immer die beiden Kosmonauten auftauchen, begegnen sie verkleideten Kindern in Raumanzügen aus Glitzerfolie. Jedes Schaufenster ist mit Raumkapseln, Sternen und Raketen dekoriert. Und überall tönen die gleichen, mehr oder minder spontanen Jubelchöre. Gagarin lernt, auch die sozialistischen Bruderstaaten haben viele verschiedene Orden zu vergeben.
In Würdigung ihrer hervorragenden Verdienste um die wissenschaftliche Erforschung des Weltalls verleihe ich Ihnen im Namen des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik den Karl-Marx-Orden.
Ich habe nunmehr die Ehre, im Namen der Sportlerinnen und Sportler der Deutschen Demokratischen Republik Ihnen, lieber Genosse Juri Gagarin, die Ehrentitel verdienter Meister des Sports zu verleihen.
Der Personenkult kennt keine Grenzen. Kapellen spielen den Marsch Salute Gagarin. Die Jugendbrigade Juri Gagarin schickt ihre Grüße. Auf einer Fernsehgala soll Gagarin auf einmal spontan eine Musikdarbietung dirigieren, weil die Kosmonauten doch angeblich so gerne singen. Da entgleisen sogar ihm die Gesichtszüge.
1964 kommt es in der Sowjetunion zum Machtwechsel. Gagarins Förderer Chruschtschow wird abgesetzt. An seine Stelle tritt Leonid Brezhnev.
Mit einem Schlag verliert Gagarin alle seine politischen Kontakte. Chruschtschow hatte seinen ersten Kosmonauten immer als Friedensbotschafter inszeniert, als ausgestreckte Hand in Richtung Westen. Unter Brezhnev dagegen fängt das Wettrüsten wieder an. Für Gagarin hat der kalte Krieger keine Verwendung. Freunde sagen später, sie hätten Gagarin nie so unglücklich gesehen.
Trotzdem, der erste Mann im All will es noch einmal allen zeigen. Er nimmt sein Training wieder auf, bewirbt sich für neue Weltraummissionen. 1967 steht er kurz davor, wieder ins Weltall zu fliegen. Er ist der Ersatzmann für Wladimir Komarow auf der Sojus-1-Mission. Das bedeutet, der darauffolgende Flug steht eigentlich Gagarin zu, wenn die Mission ein Erfolg ist. Aber dann stürzt die Sojus-Kapsel bei der Landung ungebremst auf die Erde. Komarow stirbt. Und Gagarin wird endgültig von der Kosmonautenliste gestrichen.
Mittlerweile ist Gagarin immerhin als Kosmonautenausbilder halbwegs erfolgreich. Er arbeitet an eigenen Plänen für ein wiederverwertbares Raumschiff. Ein russisches Space Shuttle, das allerdings nie gebaut wird. Und er nimmt sein Pilotentraining wieder auf.
Dann, am 27. März 1968, stürzt Juri Gagarin völlig überraschend bei einem Übungsflug in einer MiG-15 ab. Er ist sofort tot.
Natürlich gibt es gleich Gerüchte. Mord, Verschwörung, Attentat. Spätere Untersuchungen zeigen, es war ein Unfall.
So tragisch Gagarins früher Unfalltod ist, dem Kult um seine Person tut er keinen Abbruch. Im Gegenteil, Gagarin wird endgültig unsterblich. Seine Heimatstadt Tschatsk wird in Gagarin umbenannt. Es gibt Gagarin-Filme, Comics, Plastikfiguren. Und für die ganz Kleinen geschnitzte Vostok-Raketen mit einem winzigen Gagarin im Cockpit. Der deutsch-russische Autor Wladimir Kamina schreibt, fast 50 Jahre später, Gagarin sei für die Russen, was Superman für die Amerikaner ist, ein Superheld. Ein Mensch, der fliegen kann.
Ein jugendlicher Held der Sowjetunion, auf ewig eingefroren in seinem einen einzigen großen Moment. Jene 108 Minuten am 12. April 1961. Die ersten Minuten der Menschheit im All.